Erfolgshunger ist ein gutes Stichwort. Ich finde, das passt ganz gut auf Danny Thune, auf den Trainer, dass er das schon ganz klar vermittelt nach draußen, dass er diese Gier nach Erfolg hat. Ich finde sowieso, dass er auch gut passt, sowohl zum Verein als auch zur Stadt. Mal losgelöst davon, dass er gut passt, wie bewertest du denn seine Arbeit und auch seine bisherige Entwicklung von der Mannschaft?
Ich will vielleicht nochmal auf diesen Erfolgshunger kommen. Haben wir über die Fortuna gesprochen und auch unterschiedliche Wahrnehmungen und wo man hin will und so. Und ich glaube, dass der Fußballverein Nummer eins oder der Verein Nummer eins in dieser Stadt, dass der diesen Ehrgeiz haben muss, eben diesen Erfolg eben in sich zu tragen. Und eben auch alles, was man tut, muss, glaube ich, immer auf Erfolg ausgerichtet sein. Da dürfen wir uns nicht auf den falschen Weg begeben. Auf der einen Seite ist es so, dass man Traditionen, dass man die bewahren muss und das, was geleistet worden ist, dass man das wertschätzt. Aber auf der anderen Seite müssen wir auch die Augen offen haben, wo wir uns weiterentwickeln können, wo wir besser werden müssen und wo wir einfach diesen Wettkampf annehmen müssen. So, und das wird ganz wichtig sein. Das muss ein. Wir sind nicht Breitensport, um das mal so zu sagen, wo das Ergebnis keine Rolle spielt. Bitte jetzt nicht falsch verstehen, Breitensport ist eine Notwendigkeit, aber wenn wir über den Profifußball reden, dann geht es eben um Resultate und es geht darum, da eben das Bestmögliche herauszuholen, herauszukitzeln. So, und dafür bin ich angetreten, du hast eben meine Station genannt und ich bin davon getrieben worden in meiner ganzen Zeit, eben aus einem Wesenszug, wenn ich das mal so sagen darf, der in meinem Bruder steckt, so wie bei mir, einfach nicht verlieren zu wollen. So, und da sind wir bei Daniel Thune, der das auch in sich trägt. Der sagt, mein Platz ist irgendwann, was sagt er immer, 15:30 Uhr samstags. So, da wissen wir alle, was gemeint ist. So, und das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig. Es geht hier nicht darum, hier noch ein Jahr Trainer zu sein oder noch ein zweites Jahr ein Trainer zu sein, um eben da gewesen zu sein, sondern es geht darum, Dinge voranzutreiben, weiterzuentwickeln. Wir auf der einen Seite, wir haben eben über Werte schaffen gesprochen, Infrastruktur, Trainingsbedingungen und immer wieder jeden Tag zu sehen, wo kann man sich verbessern. Ja, und der Trainer eben, dass er jeden Tag, und wer sich die Trainingseinheiten anschaut, der kriegt vielleicht noch ein besseres Gefühl dafür, als wenn man es dann nur beim Spiel sieht, ne, wie akribisch, eigentlich ein Wort, was ich gar nicht so gern herausstelle, weil alle arbeiten da akribisch dran, eben sich zu verbessern, wie eben mit so viel Sorgfalt eben an kleinen Dingen gearbeitet wird, sich zu verbessern, zu verbessern, zu verbessern, ja, um einfach erfolgreich zu sein. So, und das ist genau der richtige Mann, der richtige Trainer, den wir brauchen, um eben das eben ja nicht nur zu sagen, sondern jeden Tag zu leben. Ja, und den Spielern das einfach auch immer wieder jeden Tag zu vermitteln. Weil bei einem Spieler ist das auch so. Ich habe selber erlebt, da kann auch mal eine Saison, ja, so viel ist nicht mehr drin. Und dann muss es eben wieder geweckt werden. Es ist eben diese, hier, du kannst mehr, du kannst dich weiterentwickeln, du kannst noch mehr investieren, du kannst dich noch mehr für die Mannschaft einbringen. Und. Es gibt so viele Dinge, wo man sich verbessern kann. Und wenn das alles zusammenkommt, dann kann das eine außergewöhnliche Wirkung haben. So, und die Chancen, das hinzubekommen, die sind mit Daniel Thune, glaube ich, sehr gut.
Du bist ja auch ein oft gesehener Trainingsgast selber. Ist das ein Grund, dass dir das so wichtig ist, beim Training regelmäßig zu sein, um diese tägliche Gier zu sehen? Zu sehen, das ist noch da, das erkenne ich noch? Oder gibt es noch andere Gründe, warum dir das wichtig ist?
Ja, jeden Tag diese Gier zu erkennen, also es gibt auch Trainingseinheiten, wo der ein oder andere Spieler mal nicht so gut drauf ist und wo vielleicht auch keine so große Spannung ist, wo ein Trainer dann auch hinterher sagt, so heute war das nicht so viel. Aber das ist auch normal. Das ist normal, aber so tendenziell sollte das schon da sein. Na, es ist schon sehr wichtig, einfach zu sehen, wie verhält sich der einzelne Spieler, wie verhält er sich in der Gruppe, was zeigt er im Training? Und was zeigt er im Spiel? Ist da eine große Diskrepanz zwischen dem, was er im Spiel zeigt und im Training zeigt? Und wie entwickelt er sich weiter? Das sieht man dann manchmal doch viel besser dann in Trainingseinheiten und in Aktionen, wo dann viel mehr Ballkontakte da sind, die auf einem kleinen Feld gespielt wird und so weiter. Nein, das ist eine Grundvoraussetzung, wenn man für die sportlichen Dinge verantwortlich ist, dass man auch diese Nähe hat. Das ist auch durch die Tatsache, dass Christian Weber Sportdirektor ist, wird das nicht aufgehoben. Das ist auch für uns ganz wichtig. Er ist sowieso auch ganz, ganz dicht dran. Aber auch der Austausch, den wir dann anschließend haben, untereinander, aber dann eben auch mit dem Trainer, ich glaube, das kann man dann nur auf Augenhöhe führen, wenn man die Dinge auch gesehen hat.
Du warst jetzt beim Training, ein anderer nicht. nämlich Nana Ampoma, war nicht beim Training. Du wirktest auch verärgert rund um, ja, diese Thematik. Nachvollziehbar aber auch, oder? Also da kommt dann vielleicht auch diese Emotionalität
also,
dann hoch.
Also,
ne?
Also nachvollziehbar, also jeder, der da anders denkt, also da könnte ich gar kein Verständnis jetzt für haben. Nein, es gibt immer Dinge, die dazu führen können, dass man zu spät kommt oder dass man nicht da ist. So, aber wenn in dem Fall sieht es so aus, dass es eben keine widrigen Umstände waren, die dazu geführt haben. Nein, was mich ärgert, wir haben eben über diese Gier, über diese Motivation gesprochen, sich zu verbessern und das jeden Tag. Und jeden Tag zu fragen, wie kann ich mich verbessern, aber was kann ich eben auch tun, damit diese Mannschaft noch besser funktioniert. So, und da habe ich meine Aufgabe. Und eine Aufgabe ist eben da zu sein, diese Disziplin eben aufrechtzuerhalten. So, und dann sind es eben solche Dinge, die unsere Arbeit behindern. So, und dann kommt aber noch eine Vorgeschichte bei Nana, das wissen wir ja, was vorher passiert ist. Um es kurz zu machen, ich will dem auch gar nicht zu viel Raum jetzt geben. Es ist einfach schade, dass ein Spieler, der Fähigkeiten hat, dass der nicht in der Lage ist, sich eben auf diese Dinge zu konzentrieren und sich in einen Zustand zu bringen, dass er uns helfen könnte und vor allem sich selbst helfen könnte. So, und das ist schade. Es sieht danach aus, dass dort leider ein junger Mensch ist, der sehr talentiert ist, aber der sein Talent in gewisser Weise verschleudert. So, und das tut weh, weil wir investieren eine Menge und die Mannschaft hat versucht, ihm zu helfen. So, und wir auch, weil es gibt nichts Schöneres, als einen Spieler zu entwickeln, dass er Erfolg hat, dass wir gemeinsam Erfolg haben. So, und das, da haben wir jetzt gerade mal wieder eine Enttäuschung miterleben müssen. So, und deswegen, glaube ich, darf man dann auch emotional werden.
Kommen wir mal von einem ärgerlichen Thema, was wir jetzt gerade hatten, zum Thema, wir haben einen Einspieler. Emotionalität passt da gut und auch Nähe zur Mannschaft, wie ich finde. Matthias Zimmermann hat sich geäußert und zwar so.
Hey Klaus, der Zimbo hier. Kannst du dich noch daran erinnern? In Kiel, wo du von der Tribüne aus mit dem Ruben Hennings während dem Spiel eine Diskussion hattest? Grüße!
So, eigentlich im Nachgang ja eine ganz, ganz lustige Geschichte, oder? Wenn man so darüber zurückguckt, oder kannst du da gar nicht drüber schmunzeln?
Doch, also das Schlimmste ist, wenn man nicht ein Thema abhaken kann. Mhm. Der Moment für mich unbefriedigend. Vielleicht muss man das unseren Zuhörern erklären.
Bitte gerne, ja.
Ruven wurde eingewechselt. Das war zu Corona-Zeiten. Also man konnte das, was auf der Tribüne gesprochen wurde, konnte man sehr gut verstehen. Und ich hatte den Eindruck, dass Ruven eben in der Spielphase eben nicht den Weg gegangen ist, den ich mir vorgestellt habe und habe reingerufen, Ruven! Ne? Und dann lief Ruven ins Spielfeld und machte dann einen Blick, drehte sich um und schaute zu mir ganz entrüstet auf die Tribüne. So, und ja, da war ich in dem Moment, ja, war es das, was ich von dem Spieler erwarte. Das hat er da nicht so umgesetzt und das war eine schwierige Phase. Das darf man
das
nicht vergessen.
Stimmt, ja.
Und wo wir eben alle gebraucht haben und was bei Ruven ja auch meistens auch der Fall ist, dass er sich eben einbringt. Aber in dem Fall war es nicht so oder ich habe das nicht so gesehen. So, und wir haben uns dann aber ausgesprochen. Und ich habe ihm das erklärt, was ich für Erwartungen in ihn habe, aber auch in andere Spieler. So, und da muss ein Spieler auch damit leben können, dass dann in dem Falle zu Corona-Zeiten hört man es dann, sonst hätte man es wahrscheinlich gar nicht gehört. Aber auch wenn er es nicht gehört hätte, hätte ich es anschließend angesprochen. Und ja, ich finde, diese Aufgabe habe ich einfach als Verantwortlicher. Dann Missstände oder Dinge, die ich als Missstand ansehe, wir können uns auch hinterher, kann es auch sein, dass wir eine Erklärung haben und dass ich sage, dann habe ich falsch gelegen. Aber dass man Missstände eben anspricht. So, und wenn der Spieler, wenn er sich verinnerlicht, dass es nie persönlich ist, sondern dass es immer darum geht, der Mannschaft zu helfen und insbesondere auch dem Spieler zu helfen. Ich glaube, dann sind wir schon ein ganzes Stück weiter. Also wir verstehen uns weiterhin gut.
Ja, das merkt man ja, auch so. Ja. Gut, losgelöst davon, das Thema Werte schaffen hattest du eben ja auch ein paar Mal angesprochen. Jetzt ist leider ja im Dezember rausgekommen, dass David Kownacki seinen Vertrag nicht verlängern möchte. Bei der Fortuna teuerster Einkauf der Vereinsgeschichte und eventuell steht am Ende gar keine Einnahme auf der Habenseite. Eine Geschichte, die mit Sicherheit nicht gefallen kann, wenn es auch ums Werteschaffen geht. Jetzt wird aber gerade aktuell spekuliert in der Bild-Zeitung, dass Borussia Mönchengladbach vielleicht interessiert ist, ihn im Winter zu holen. Könntest du dir einen vorzeitigen Verkauf vorstellen, wenn die Konstellation stimmt? Ich vermute mal, einer der Hauptpunkte wäre, dass eben auch ein zumindest Ja, adäquater Ersatz ist immer schwer zu sagen, aber eben, dass eben dann ein Ersatz da ist, den die Fortuna hat.
Ich fange mal ganz vorne
Bitte.
An, weil das ist immer, das wird oft nicht so verstanden, was passiert mit Ablösesummen, was ist da los. Ne, so und deswegen ist es, wir sind nun mal in den Zeiten, in denen wir jetzt sind, dass Spieler am Ende ihres Vertrages ablösefrei sind. Das war vor. In der guten alten Zeit war das anders.
Das ist doch schon lange
her. Das ist schon lange her. Und David ist damals für eine sehr hohe Summe verpflichtet worden. Diese Entscheidung ist getroffen worden. Das muss man so akzeptieren. Dafür gab es viele Gründe. So, und David ist aber Jahr für Jahr ist er abgeschrieben worden. Das hört sich jetzt in dem Zusammenhang mit einem Menschen oder Spieler hört sich das seltsam an. Aber er ist abgeschrieben worden, so, und der Wert wird am Ende, wird der Null sein. Der Buchwert von David wird Null sein. Von daher ist es faktisch kein Verlust. Mhm. Idealerweise hätte man natürlich ein Jahr vorher oder zwei Jahre vorher den Vertrag verlängert, um das zu verhindern oder dann vielleicht eine Möglichkeit zu haben, ihn dann zu verkaufen. Nur, wir schauen jetzt mal zurück, die letzten Jahre. Die Entwicklung von David, die hat lange Zeit, ist die in die falsche Richtung gegangen. Und erst nach der Ausleihe nach Polen zurück zu seinem Club hat er sich wieder gefangen und spielt so gut, wie er jetzt spielt. So, und von daher war es einfach jetzt die Situation, dass es auch nur noch ein Jahr Restlaufzeit gab. Und ja, da muss man dann eben auch, wenn man dann so wie wir nicht die Möglichkeit hat, dann eben auch, ich sage jetzt mal, über finanziellen Anreiz jemanden zu überreden, da muss man damit rechnen, dass ein Spieler dann auch sagt, dann lasse ich den Vertrag auslaufen und will dann auch vielleicht was anderes machen. Das ist nicht die tollste Lösung, ist aber auch kein Super-GAU, um das mal so zu sagen. Das wird immer so als die Katastrophe hingestellt. Ich sage, auf der anderen Seite hätte es eben auch sehr großer finanzieller Bemühungen bedurft, um so einen Vertrag zu verlängern. Das muss dann auch nicht immer gut sein. Das nur mal zur Erklärung, das auch mal immer richtig einzuordnen.
Ja, ist auch sehr interessant.
Nein, was das bedeutet. Mhm. Das ist immer, da macht man es sich immer leicht, warum nicht vorzeitig verlängern und so weiter. Oft ist es dann eben auch immer nur der Club, der ins Risiko geht, eben um frühzeitig dann eben auch meistens dann zu erhöhten Konditionen dann Verträge zu verlängern. So, jetzt kommen wir auf die aktuelle Situation. David hat in der Vorrunde für uns gute Leistungen gebracht und ist ein wichtiger Spieler. Und von daher gibt es aus sportlicher Sicht, gibt es jetzt überhaupt keine Veranlassung, insbesondere wenn wir über unsere Aussichten reden, ihn abzugeben. So, und dennoch ist die Fortuna in einer Situation, wo wir immer diesen wirtschaftlichen Aspekt, den müssen wir immer mit in Betracht ziehen. So wie wir es im letzten Jahr bei Khaled gemacht haben, der auch noch ein Jahr Vertrag hatte. So, und dann plötzlich eben auch bei Jakub Piotrowski, der ja gar nicht auf der Verkaufsliste stand, wo dann plötzlich ein Angebot da war, wo wir gesagt haben, das müssen wir jetzt abwägen. Was macht mehr Sinn? So und das wird immer unsere Einstellung sein. So, und nur da jetzt darüber zu spekulieren, und das kann ich an der Stelle auch sagen, es gibt weder, ich glaube, kurze Zeit wurde über Chris Klarer und Mainz spekuliert, weiß gar nicht, was hatten wir noch?
Jamil Siebert gab es auch mal
Spekulationen. Jamil gab es auch Spekulationen. Für uns, also wir können uns jetzt nicht schon ein Drehbuch schreiben für den Fall, dass es ein Angebot gibt. Wenn es das Angebot gibt, dann haben wir noch genügend Zeit, darüber nachzudenken. Dann haben wir auch unsere Denkmuster, die haben wir schon. Also um es klar zu sagen, es gibt im Moment gibt es keine konkrete Anfrage für David, weder für einen anderen Spieler, auch für Aro gibt es keine konkrete Anfrage. Also von daher können wir jetzt erstmal davon ausgehen, dass wir mit den Spielern, die jetzt zu unserem Kader gehören, dass wir mit denen eben auch in die Rückrunde gehen. Sollte sich das verändern, nicht sagen, der hat aber damals gesagt, machen wir nicht.
Das hast du ja auch nicht gesagt.
Habe ich auch nicht gesagt, deswegen habe ich das ja auch erklärt. Bei uns wird immer dieser, ich hoffe, dass sich das irgendwann mal ändert, dass wir sagen, für uns interessiert nur der sportliche Aspekt. Geld haben wir genug oder wir können so walten und schalten, wie wir wollen. Und das wäre schön, wenn wir da mal hinkommen könnten. Sollte sich das ändern, wird es konkrete Angebote geben, dann werden wir uns damit auseinandersetzen. Aber immer, auf der einen Seite natürlich muss es wirtschaftlich stimmen. Und auf der anderen Seite wollen wir auf gar keinen Fall, unsere sportlichen Ambitionen runterschrauben.
Ist es denn zumindest, sag ich mal, in der mittelfristigen Zukunft das Los vielleicht auch von einem Verein wie Fortuna Düsseldorf, dass immer wieder größere Umbauarbeiten am Kader vorgenommen werden müssen, weil eben Spieler, die hier sich gut präsentieren, interessant werden für andere Vereine, wo man finanziell nicht mehr mithalten kann. Man hat Leihspieler, die eventuell dann nicht gehalten werden können. Ist es das los mittelfristig?
Ja, ja natürlich, aber das geht.
Das geht vielen
80
Vereinen,
Prozent, ja. 90 Prozent der Vereine geht es so. Und bei uns ist es ja, klar, es ist auf der einen Seite ist es der wirtschaftliche Aspekt, aber es ist auch der sportliche Aspekt. Sollte ein Spieler so gut sein, dass er eigentlich, wir sind in der zweiten Liga, um das Szenario mal aufzubauen, wir sind in der zweiten Liga und dieser Spieler ist so gut, dass sein nächster Schritt eigentlich die erste Liga sein müsste oder ein Club im Ausland, ja, dann gehört auch dazu, dass man so einem Spieler, immer unter der Voraussetzung, dass das wirtschaftliche passt, dass man so einem Spieler dann eben auch diese Entwicklung dann nicht verwehrt. Also von daher wird das Los der Fortuna, glaube ich, noch für viele, viele Jahre bleiben, vielleicht sogar für immer. Aber auch nochmal der Blick zurück, das war auch das Los von Werder Bremen. Das war sogar das Los vom VfL Wolfsburg. Wenn ich da eine Personalie einschieben darf, wenn man Kevin De Bruyne in seinen Reihen hat und eigentlich auch keine wirtschaftlichen Notwendigkeiten hat, dann sagt man sich eigentlich ja, den musst du ja nicht abgeben. Aber wenn diese sportliche Entwicklung dann so für den Spieler so außergewöhnlich sein kann, dann gibt es keinen anderen Weg. Also deswegen, dann, wen haben wir dann in Deutschland, wo das nicht so ist? Vielleicht ist es Bayern München. So, Borussia Dortmund auch nicht. Also deswegen, das ist ein Bestandteil des Fußballs geworden und ein Bestandteil sowieso der Clubs wie Fortuna Düsseldorf.
Würdest du eigentlich sagen, ich wäre gerne jetzt nochmal Spieler? Oder bist du froh, dass du in deiner Zeit Spieler warst, in der du Spieler warst?
Weder noch. Also es ist keine traurige Betrachtung, ach, wäre ich doch jetzt Spieler, aber auch keine Glorifizierung unserer Zeit. Ich glaube, heute für mich als Stürmer wäre es viel angenehmer.
Die wären mehr geschützt.
Früher musste der Abwehrspieler konnte den Ball zum Torwart zurückspielen, hat ihn in die Hand genommen und also Pressing war nicht nur nicht angesagt, sondern hätte auch gar keinen Sinn gemacht. Ja. Ich glaube, dass der Stürmer viel mehr geschützt ist und dass wir inzwischen Trainingsbedingungen, Spielbedingungen haben, die außergewöhnlich sind. Also das sind schon tolle, unabhängig jetzt von den Verdienstmöglichkeiten. Mhm. Das war zu unserer Zeit war das auch in Ordnung. Das war dann zu Zeiten von Paul Janis oder war das viel, viel schlechter. Da hat es ja diese Entwicklung gegeben. Nein, aber was die Rahmenbedingungen angeht, was die Begeisterung für den Fußball angeht, die ist ja dann noch mal größer geworden. Immer volle Stadien oder meistens volle Stadien zu haben, das ist schon außergewöhnlich. Also von daher würde es jetzt schon, auch aus anderen Gründen, würde ich gerne da noch mal mitmachen können, ja.
Allein schon ein regelmäßig volles Fortuna-Stadion hat es ja nicht gegeben, ja. Ne, obwohl ihr so erfolgreich wart.
Ne? Ja, aber das war nicht nur Fortuna, sondern das war Bundesliga-Fußball. Also Stadien mit 15.000, 20.000 Zuschauern, selbst bei einem Fassungsvermögen von 50.000 oder 60.000, das war ja keine ungewöhnliche Situation. Selbst zu meiner Zeit in Köln. Köln ist gefühlt jetzt, glaube ich, immer ausverkauft.
Die müssen so, damals
im alten Müngersdorfer Stadion mit einer Mannschaft, die, glaube ich, nicht so schlecht war und mit vielen Nationalspielern gespielt war. Ja, was hatten wir auf? Zwischen 15, 20, 25.000 Zuschauern. Es war eine andere Zeit. Fußball war noch nicht so allgemein gesellschaftlich anerkannt. Es war immer noch verstärkt ein Arbeitersport. Das darf man nicht vergessen. Die Zeit rennt schnell und vieles wird zur Normalität. Und da hat es ja eine unheimliche Entwicklung gegeben, was die Akzeptanz angeht und vor allen Dingen auch, was die Medienpräsenz angeht. Da, wo man ja früher gedacht hat, wenn noch mehr Fußball gezeigt wird, dann führt das dazu, dass die Leute nicht mehr ins Stadion gehen. Das Gegenteil ist der Fall, ne? Das, was man sich noch mehr dafür interessiert und eigentlich auch dabei sein will.
Volles Stadion haben wir jetzt auch gehabt bei der Fortuna in den letzten beiden Spielen. Du hast es eben schon mal angesprochen, gegen Lautern über 40.000, gegen Pauli fast 40.000. Was also möglich ist hier in der Stadt, kann man da ja sehen, bei auch attraktiven Gegnern, muss man natürlich dazu sagen. Ja. Ne?
Lautern hat fast 10.000, ja. Pauli auch, aber gut, das ist alles in Ordnung.
Ja. Würdest du sagen, das ist auch ein Anzeichen dafür, weil wenn wir noch mal ein bisschen zurückgucken in die Corona-Zeit, wo die Stadien leer waren, hatte man ja so ein bisschen die Befürchtung, wenn das wieder weitergeht, wir wissen nicht genau, ob die Zuschauer alle wieder so kommen, ob das einfach so ist wie vorher und die einfach bedingungslos wiederkommen, die Fans. Findest du, das ist ein Anzeichen dafür, dass man diesen Kampf um die Fans gewinnen kann?
Gewinnen kann auf jeden Fall, aber noch nicht gewonnen hat, um das gleich einzuschränken. Ich glaube, wir sind natürlich auch mit den Ereignissen, die wir jetzt gerade hatten, mit der WM in Katar und all diesen Dingen, ich glaube, die dem Fußball dann insbesondere an der Basis dann, glaube ich, wehtun, ne? Und viele Dinge dann in Frage stellen. Ne? Da, ich glaube, da müssen wir sehr vorsichtig sein, was unser Verhältnis zu unseren Fans eben angeht. Ne? Da muss man, glaube ich, DFB hat das gerade als großes Thema, aber das gilt auch für die Vereinsmannschaften. Aber ich glaube, die Liebe zum Fußball und die Liebe zu diesem Spiel und einfach zu der, ja, zu den tollen Erlebnissen, die man rund um so ein Spiel haben kann. Ich glaube, die ist sehr groß und wenn wir das pflegen und wenn wir da wirklich auch unsere Lehren aus all den Dingen, den negativen Dingen ziehen, glaube dann wird der Fußball schon Sportart Nummer eins bleiben und eben auch mit dieser Begeisterung und auch wieder mit diesem Zuspruch auf Dauer, den wir in den letzten Jahren einfach erlebt haben.
Du, jetzt, wo du die Nationalmannschaft ansprichst, du hast ja selber da gespielt, Erfolge gefeiert, mit sehr viel Herzblut auch gespielt für die Nationalmannschaft. Was muss da aus deiner Sicht denn passieren? Weil im Moment hat man so ein bisschen den Eindruck, die Nationalmannschaft wird überkritisch gesehen hier in Deutschland. Du wirst mit Sicherheit auch eine Idee haben oder dir Gedanken gemacht haben, was muss da passieren, dass diese Nationalmannschaft wieder von den Fans richtig geliebt wird?
Ja, dieses Patentrezept gibt es natürlich nicht. Und wenn man sagt, früher war alles besser, dann ist das auch falsch. Wir haben auch schlechte Spiele gemacht und da hat es auch Kritiken gegeben, wo man gesagt hat, die haben nicht mit so viel Herzblut gespielt. Also, um das auch mal zu sagen. Das ist ja dann auch immer vereinfacht dargestellt. Nur auf der anderen Seite ist es so, dass wir zu einer Nationalmannschaft gehört einfach eben auch diese, dass man diese Begeisterung lebt als Mannschaft. Wenn man über eine Turniermannschaft spricht, dann ist das ja nicht eine Sache, dass man dann plötzlich zu einer Mannschaft wird, sondern dass man irgendwo dann eine gemeinsame Sache macht, dass man eben auch für sein Land dann eintritt und so. Und das habe ich. Ich glaube, das ist dann noch der zusätzliche Kick. Wir haben gute Spieler, teilweise natürlich nicht so in Form. Man kann auch über die Zusammensetzung reden, aber ich glaube, dass wir nicht sagen können, wir haben diese Talente nicht, ne, die in anderen Ländern da sind. Ich glaube, Frankreich ist außergewöhnlich, aber ich glaube, dass gerade England oder andere Nationen da auch jetzt nicht so viel besser aufgestellt sind als wir in Deutschland. Aber wir müssen einfach diesen zusätzlichen Kick, den muss es geben. Ne? Darf keine Normalität sein, dann auch in der Nationalmannschaft zu spielen, sondern das muss was Besonderes sein und das muss man vor dem Spiel dann auch spüren und diese Begeisterung, die muss dann da sein, die muss aber auch von draußen kommen. So, und ich glaube, wir haben den Riesenfehler gemacht, eben von Anfang an, wir haben es ja, glaube ich, jeder hat es ja im Umfeld erlebt, wie sich jeder gewunden hat, ja, darf ich jetzt Katar schauen oder darf ich nicht und so weiter und das ist ja, und dann noch mit der Geschichte um die Binde, die getragen werden sollte und so. Wir haben so viele Themen reingebracht, die so diese echte Begeisterung, auch für die Spieler und dieses totale sich einbringen und zu wissen, ich habe die totale Unterstützung auch und so der Fans und der Zuschauer. Das hat gefehlt. So, und das muss zusammenkommen, weil sonst fehlt dann am Ende was, weil dafür sind die Nationen zu dicht zusammengerückt. Ne, dann ist plötzlich Marokko ist da, wo sie sind, weil sie so viel dazugelernt haben, weil sie eben auch inzwischen alles können. So, und dann bedarf es eben auch gerade bei so einem großen Turnier eben dieser Zutaten, dieser Begeisterung, dieser zusätzlichen Motivation, zu einer verschworenen Gemeinschaft zu werden, zu wissen, zu Hause in Deutschland, da halten doch alle zu mir und sind auf unserer Seite. Das führt dann zu großen Leistungen.
Als die WM 86 war, war ich 10. Trotzdem habe ich ein Bild noch im Kopf von dir. Also ich kann mich noch an dich als Spieler erinnern. Dich im Fortuna-Trikot, tatsächlich, da war ich noch zu jung. Ja, ja. Also im Nachgang. Wir haben ja im Hintergrund ein schönes Bild, wo du mit so einer überdimensionalen Torjägerkanone stehst. Ja. Wenn du so deine Karriere vielleicht so mal ein bisschen rekapitulieren lässt, gibt es so drei, vier Bilder, die dir in den Kopf schießen, wo du sofort sagst, das könnte ich als Foto ausdrucken, das hätte ich sofort parat?
Ich muss mich immer sehr, ich habe ja das Glück gehabt, dass ich auch nach meiner aktiven Zeit so viele tolle Ereignisse mitgemacht habe. So viele,
die können wir von mir jetzt mit reinnehmen.
Ja, Champions League-Spiele mit Werder, so, was mir natürlich, und bitte Verständnis dafür haben, ist natürlich, wenn man mit Werder 2004 Meister wird und das damals noch, das war glaube ich die letzte oder vorletzte Saison im Olympiastadion, das bei Bayern München, so das eben so, wenn man vorher als Spieler deutscher Meister war, wenn man die Erfolge hatte und wenn man dann eben in einer anderen Funktion, wo das ja fast noch intensiver gelebt wird als Spieler, Ne, wenn man dann auch wieder diesen Erfolg hat, dann ist das schon ergreifend, ne, und ist schon toll. Und wenn man so viele Spieler entwickeln kann, vom ersten Gespräch, wo man noch nicht weiß, kommt man zueinander, eben bis zu diesem Erfolg, den man dann gemeinsam feiert. So, oder wenn dann Spieler weitergehen und Weltklasse-Spieler werden. Ob das ein Mesut Özil ist, ob das ein Miro Klose ist, ob das ein Claudio Pizarro ist, Per Mertesacker und all diese. Das sind Erinnerungen, die natürlich hochkommen. Aber für mich persönlich, und deswegen ist das so schön, dass da das Bild mit meinem Bruder ist, ist natürlich, ja, sind es die Spiele, die wir gemeinsam gespielt haben, weil das ist einfach das Höchste, was man erleben kann, wenn man mit seinem Bruder eben auf der Ebene, auf diesem Niveau gemeinsam spielen kann. Und dann, klar, dann kommen natürlich Pokalsiege und das legendäre Europapokal-Endspiel, das kommt natürlich sofort dann auch in den Sinn. Ja.
Wir lauschen jetzt einmal dem Sportdirektor Chris Weber, denn der hat uns gesagt, dass du dir für das neue Jahr persönlich sehr viel vorgenommen hast. Gucken wir mal.
Hallo Klaus, Chris hier. Wie ich höre, bist du im Fortuna-Podcast zu Gast und dann habe ich doch direkt eine Frage, die ich gerne mal an der Stelle loswerden wollen würde. Wie ich höre, arbeitest du ja gerade an einer neuen Karriere und deswegen wollte ich mal nachhören, ob wir dich denn in den kommenden Jahren nochmal bei der Tour de France auch zu sehen bekommen oder wie da genau deine Ziele jetzt aussehen.
So, ja, das musst du natürlich jetzt aufklären.
Ja, die können die Informationen nicht bei sich behalten. Ne? So ist das normal. Nein, also Tour de France habe ich lieben, ich habe mich vorher überhaupt nicht für Radrennsport interessiert. Wenn man in Frankreich spielt oder dort lebt für eine gewisse Zeit, dann wird man infiziert. Und von daher habe ich es lieben gelernt und finde es toll. Aber jetzt nicht so, dass ich selber draußen in der Gegend rumfahre mit rasierten Beinen und da die Kilometer abreiße.
Und im gekauften gelben Trikot.
Das würde ich sowieso nicht machen. Also da gibt es auch schöne Fortuna-Trikots, ja, für Radfahrer, habe ich gesehen. Nein, aber das steckt eigentlich dahinter. Ich habe immer die Vorsätze und in diesem Jahr, ja, möchte ich es auch wirklich umsetzen, dass ich mehr Sport treibe. Und mit meinem Knieproblem ist es so, dass ich nicht joggen kann und da ein bisschen eingeschränkt bin. So, aber was ich sehr gut machen kann, ist Fahrradfahren und Schwimmen. So, und von daher schwimmen, ja, ist die Gelegenheit seltener da. Aber ja, ich habe jetzt zu Hause die Möglichkeit, auf einem professionellen Rad, um das mal so zu sagen, um keine Schleichwerbung hier zu machen.
Wir wissen alle, was du meinst. Ja, es läuft genug Fernsehwerbung
dafür. Genau, das ist mir von meiner Frau und meinen Kindern geschenkt worden. Bin ich da motiviert worden, da wirklich, wenn es geht, täglich eben mein Trainingsprogramm abzureißen. Und bisher, bis zum heutigen Tag, geht es ganz gut, macht Spaß. Und ich hoffe, dass ich das eben auch wirklich so fortführen kann. Es macht Spaß. Es ist immer schön, wenn man sich sportlich oder betätigen kann und sich verausgaben kann, Ziele, auch da Ziele eben anstreben kann. Man muss eben sehen, welche Art von Ziel man sich dann setzt. Und nee, von daher kann ich Chris beruhigen. Zur Tour de France wird es nicht mehr reichen. Glaube ich, das Gesamtgewicht, das zulässige Gesamtgewicht ist überschritten. Nein, aber ich versuche natürlich, habe so viele junge Leute um mich herum, dass ich einigermaßen mithalten kann.
Klaus, das war ein super interessantes Gespräch. Ich würde zum Abschluss ganz gerne noch eine Frage dir stellen, so ein bisschen bilanzieren und ausblicken vielleicht. Wenn du nochmal auf deine Amtszeit bisher schaust, was ist nach Wunsch verlaufen? Und in den kommenden Jahren, die du jetzt einen neuen Vertrag unterschrieben hast, hast du einen Traum, wo die Fortuna am Ende des nächsten Vertrages stehen sollte?
Ja, ich fange hinten an. Also das Ziel ist es einfach, in die erste Liga zu gehen. Das ist jetzt auch ziemlich einfach. Das kann man auch, am Ende kann man das ganz gut nachprüfen. Aber trotzdem will ich es ein bisschen abstufen. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Ich muss jetzt nicht den HSV anführen, der das jetzt 5 Jahre lang versucht und wahrscheinlich sogar die viel besseren Voraussetzungen hat und es nicht geschafft hat. So, von daher kann man nicht sagen, also das ist jetzt mal mit einem Schnipsen ist das jetzt getan und da hat man eine Idee und das verlangt sehr viel gute Arbeit, sehr viel, auch ein paar glückliche Umstände, die wir haben müssen, das anzustreben. Wo die Fortuna aber, und das habe ich ja auch schon gesagt, das erwarte ich schon von uns. Das muss auch unsere Messlatte sein. Wir müssen insgesamt wirtschaftlich müssen wir besser dastehen in 2, in 3 Jahren, wann auch immer. Oder wir müssen die Voraussetzungen schaffen. Wir müssen das Umfeld müssen wir besser gestalten. Stichwort Stadion, das ist, glaube ich, Stichwort Infrastruktur. Das sind so Dinge. Stichwort auch Rolle innerhalb dieser Stadt. Da müssen wir uns weiterentwickeln. Also das ist schon etwas, was ich jetzt als für die nächsten 1, 2, 3 Jahre auch als großes Ziel sehe, wo wir uns einfach jetzt auch weiterentwickeln müssen. So, und das müssen die Ziele sein. Zurückblickend, ja, sind, ich glaube, das war leider ein paar Monate, vielleicht sogar ein Jahr, ein bisschen auf der Stelle getreten sind, das, was mir auch insgesamt leid tut, auch für die handelnden Personen. Wir hatten von Anfang an eine schwierige Konstellation. In dem Zusammenhang kann man das, glaube ich, auch hier sagen, weil diese Doppelfunktion, Uwe Klein auf der einen Seite verantwortlich für den Sport, ich für den Fußball und so weiter, das war sicherlich nicht ideal. Wir haben das aber intern, haben wir das klar angesprochen, und deswegen ist es schade, dass es dann am Ende so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Nur, glaube ich, für die Sache und hoffe, dass man mir das abkauft, weil ich hier von Anfang an keine Politik gemacht habe, sondern versucht habe, einfach inhaltlich zu argumentieren, glaube ich, ist die Konstellation, wie wir sie jetzt haben, die bessere. So, und ich hoffe, dass wir das eben auch nicht nur das so sagen können, sondern dass wir das eben auch unter Beweis stellen können, eben indem wir die Dinge, die wir jetzt gerade angesprochen haben, dass wir uns da weiterentwickeln. Also idealerweise nicht mehr so lange warten, aber dass es schnell geht, aber ja, dass der Weg einfach sichtbar in Richtung erste Liga geht. Und da steht erste Liga steht nicht immer nur für die Tatsache, dass man in der ersten Liga spielt, sondern eigentlich auch wie ein Verein sich darstellt. Das ist also, man kann manchmal auch in der zweiten Liga sein und kann trotzdem wie ein Erstligist sich verhalten. Wirtschaftlich nicht, aber all das, was wir machen, sollte immer auf erste Liga ausgerichtet sein. Und das ist mein Antrieb und ja, meine Motivation eben für die nächsten Jahre, das hinzubekommen. Und möglichst, das ist mir auch nochmal ein Anliegen, alle mitzunehmen. Ich glaube, wir dürfen niemanden ausschließen. Wir sind sowieso in einer schwierigen Konkurrenzsituation. Wir sind umringt von vielen, vielen guten Clubs, die das auch gut machen. So, und die Fortuna-Affinen, die müssen wir alle mitnehmen. Und da gibt es unterschiedliche Sichtweisen. Und ich glaube, dass wir aber für alle Platz haben. So, und dass auch jede Idee, und die man hat, wie die Fortuna idealerweise aussehen sollte, dass sie ihren Platz haben kann, aber dass man eben auch diese Toleranz haben muss, eben dass andere Dinge eben auch mit einspielen und dass es sich einfach verändert. Eine große Aufgabe wird sein, eben die jüngere Generation wieder für die Fortuna verstärkt zu interessieren. Wir werden insgesamt, werden wir älter, wenn man sich unsere Mitglieder anschaut. So, das ist eine große Aufgabe. So, und das, man sieht schon, es gibt ganz, ganz viele Aufgaben und von daher, es wird nicht langweilig sein. Und ich hoffe, dass wir ein Teil dieser Aufgabe, dass wir da eben auch sichtbar vorankommen und ja, dass wir da möglichst viele mitnehmen und dass man eben auch noch eine verstärkere Aufbruchsstimmung und so ein Miteinander eben auch hinbekommt.
Da haben wir an Klaus alles mit viel Tatendrang heute kennengelernt hier. Ich wünsche mir, dass wir uns widersprechen am Anfang einer Erstligasaison.
Das wäre doch meinetwegen auch vorher. Das ist also, das können wir gerne machen.
Vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit und dass du uns so schön mitgenommen hast. Gerne. Danke dir.